Herzlich willkommen zu Leading Tech, dem Podcast für die Tech-Savvy C-Suite. Und heute zu Gast Andreas Westendörf. Ich freue mich mega, dass du da bist. Sein Zeichen CTO bei Emma Sleep.
Genau.
Herzlich willkommen.
Danke sehr, ich freue mich hier zu sein. Ja, mein Name ist Andreas Westendörf. Ich bin der Chief Technology Officer von Emma Sleep, bei Emma The Sleep Company. Seit nunmehr fast auf den Tag genau 2 Jahren bei Emma. Davor auch in ähnlichen Rollen als CTO in anderen Unternehmen gewesen. Davor auch bei Europas größtem Online Fashion Retailer, davor fast 10 Jahre in der Beratung, bin aber von Haus aus Informatiker und Softwareentwickler und da schlägt auch eine große Leidenschaft von mir im Thema Softwareentwicklung.
Ja, also ich glaube, deinen Werdegang muss man auch mal hervorheben. Du bist ja da in der Szene schon großer Macher. Ich weiß nicht, du hast jetzt die anderen Arbeitgeber nicht genannt, dann lasse ich es auch. Aber vielleicht kannst du ein bisschen den Leuten erklären, so von der Softwareentwicklung bis zum CTO, was waren so die Steps oder die Tipps, oder die du anderen mitgeben würdest?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, wenn man in Tech unterwegs ist und wenn man in der Softwareentwicklung unterwegs ist und dort Enthusiasmus hat und das Herz für schlägt, dann gibt es unterschiedliche Kontexte, in denen man das einbringen kann. Für mich war das nach dem Studium sehr spannend. Erstmal bin ich erstmal so ein bisschen in die Selbstständigkeit gestartet und habe direkt quasi mit Kunden gearbeitet und Software entwickelt, Software Engineer, Software Architect in der Rolle gearbeitet. Und bin dann nach wenigen Jahren in die Unternehmensberatung abgebogen, was ein interessanter Beschleuniger war, weil man dort sehr schnell unterschiedliche Kontexte hat, also mit sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen arbeitet. Am Ende, Beratung ist auch, das habe ich fast 10 Jahre gemacht, ein sehr, sehr herausforderndes Feld. Das ist sehr spannend, eben weil man so viele Kontexte sieht und ich war auch viel international unterwegs, ist aber auch etwas, wenn man eine Liebe auch dafür hat oder daran Spaß hat, Dinge umzusetzen und dann auch die Früchte von der Saat, die man gesät hat, zu ernten, dann ist vielleicht die Beratung auch irgendwann nicht so das finale Feld, in dem man landet, sondern dann will man eine mehr permanente Rolle, wo man tatsächlich auch den Impact seines eigenen Tuns sieht. Und das war auch ein großer Grund, warum ich damals aus der Beratung raus bin. Und dann in verschiedenen Rollen als Teamleiter, als Abteilungsleiter im E-Commerce schon gewesen, dann so eher im Real Estate Brokerage Bereich in der Rolle des CTOs von einer kleineren Organisation. Ich glaube, wichtig war immer für mich, nah an der Technik zu bleiben. Und das macht auch für mich den Unterschied zwischen der Rolle des CTOs heute, die ja auch sehr breit ist, die kann ja auch sein, es geht ja von der Lead-Entwickler eines Startups bis hin zu 10.000 Personenunternehmen und dort der Chefstratege zu sein. Aber ich glaube, was nicht mehr reicht, ist heute, wie man es früher definiert hat, den CIO zu geben, also der Manager von Managern, der nicht mehr die Technik als solches versteht. Ich glaube, das reicht heute nicht mehr, weil einfach die Technik oder die Technologie auch sich so schnell entwickelt und da auf die richtigen Pferde zu setzen, erfordert auch vom Top-Management tiefes Wissen. Also ich glaube, es reicht nicht mehr in so diese 30.000 Fuß Flughöhe, wie man so schön sagt, nur allein einzunehmen. Und das war auch mir immer wichtig. Und was ich halt auch anderen, ich glaube, das hoffe ich, merken auch die Kollegen in meinem Team, dass ich bin auch Software-Engineer und ich gucke mir Source Code an und ich mach Code Review mit und auch mal. Es geht nicht immer nur darum, irgendwelche Slides oder Excels zu bauen, sondern tatsächlich auch mal auch tief runterzugehen und auch Probleme zu verstehen. Weil diese auch Probleme, die resultieren dann auch in solchen Dingen wie technische Schulden, Technical Debt, mit denen man halt auch irgendwann in der strategischen Ebene zu tun hat, weil die einen von wichtigeren Dingen
Ja,
abhalten.
absolut.
So, und deshalb, ich glaube, diese Klaviatur von oben nach unten zu spielen zu können, das ist heute sehr, sehr wichtig. Und wichtiger, glaube ich, also gerade in dem Tech-Feld macht das einen guten CTO irgendwie aus. Auch weil, ja, die Engineers ja auch ein Gefühl dafür haben, wer denn da ihr Leader ist, ne, und ob der noch versteht, was man eigentlich selber tut.
Ja,
Und das finde ich wichtig.
Vielleicht da gerade nochmal nachgefragt. Siehst du ein CIO gar nicht mehr benötigt ab einer ja, oder für eine gewisse Unternehmensgröße, dass man sagt, man arbeitet nur mit einem CTO oder ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Also wir haben die Rolle des, also wir haben nur den CTO tatsächlich, wir haben keinen
Ja.
CIO. Die Frage ist ja auch, was dieser Begriff, was das I in CIO ist, Chief Information Officer. Was ist das genau? Das wird halt in manchen Unternehmen auch ein bisschen anders interpretiert und da geht es dann Richtung Daten, Informationen und Insights, also und im Prinzip die Unternehmenssteuerung zu gewährleisten, indem die Daten informiert ist oder
Ja.
informationsinformiert, erkenntnisinformiert. Und das ist, das, so kann man das auch interpretieren, aber das ist eben so die Sache. Ich glaube, die Rolle eines CFOs, zum Beispiel eines Chief Financial Officers oder eines COOs, des Operations Officers, die ist viel definierter
Ja.
und auch nicht, hat sich in den letzten Jahrzehnten auch nicht so krass geändert. Und ich glaube, der CIO, CTO, es gibt ja auch CDOs. Dann gibt es auch hier, wir haben ja heute auch Produktorganisationen im Sinne von Empowered
Ja,
Product Teams
ja,
nach Marty King.
ja.
Da gibt es dann auch den Chief Product Officer. Also die Rollen, ich glaube, da gibt es einfach keinen eindeutigen Terminus.
Ja, ja.
Wichtig ist halt, dass man es für sich und sein Unternehmen und seine Organisation gut definiert und auch wertschöpfend implementiert.
Ja.
Früher war der CIO vor allen Dingen der Verwalter der internen IT.
Ja, ganz genau. Ja,
Und
oder
IT war ja auch nur so eine Notwendigkeit, um Umsatz zu machen, damit das Business nicht behindert
ja,
wird. Also
ganz
ist
genau. Ich
und
sehe das oft bei
ja.
Companies, auch bei Kunden von uns, wo unter dem CIO vor allem Themen liegen wie Compliance, Datenschutz, Data Security oder IT Security und eben diese ganze Operations, Betrieb.
Ja,
Und
das ist,
unterm CTO
ja.
dann eher vielleicht diese Produktentwicklung,
Ja,
wobei es da dann auch wieder andere.
und kannst auch so ein bisschen, was dahinter steckt, ist ja die Denke in die Unterteilung in Cost Center und Profit Center.
Ja.
Was ein bisschen schade ist eigentlich, weil man eigentlich Leute, dadurch, dass man das so hart trennt, baut man Teams auf in der Organisationsstruktur, die davon profitieren würden, wenn sie eng zusammenarbeiten würden, aber da man es so leider geschnitten hat, tun sie das nicht. Das ist auch ein sehr wichtiges Prinzip, wenn man heute Tech-Organisationen designt. Das ist das Conway'sche Law, also das Conway'sche Gesetz, was einem ein sehr guter von Melvin Conway, ich glaube, Organisationsentwickler der in den 1960ern, der halt genau diese Verknüpfung zwischen organisatorischen Design und technischem Design
Ja.
hergestellt hat und dass beide sich wechselseitig beeinflussen.
Ja.
Und das siehst du in jedem Unternehmen. Das kannst du wirklich, du siehst, wenn du auf die Technik schaust, weißt du schon einigermaßen, wie die Teams gebaut sind und umgekehrt.
Ja. Ja.
Das repliziert sich tatsächlich immer. Und deshalb, ich glaube, da gibt es keine Best-Practice-Schablone, die für jedes Unternehmen passt. Da muss jedes Unternehmen irgendwie so seinen Weg finden und wahrscheinlich auch alle paar Jahre mal was ändern. Auch mal um
Überdenken.
90 Grad mal drehen, anders schneiden, produktorientiert denken, dann vielleicht wieder. Produktorganisationen haben so eine Tendenz, dann Projekte fallen zu lassen. Dann muss man vielleicht nochmal irgendwie Projekte irgendwie auch strukturieren. Aber das ist halt, Organisationen sind ja bewegliche oder lebende Dinge und man darf sich nicht in so eine statische Situation reinmanövrieren, sondern das muss atmen, das muss arbeiten können. Und regelmäßige Changes sind dann halt auch normal und gar nicht schlecht und gar nicht ja, man sagt ja, man hat ja früher gesagt, man zwischen den Changes verdient man das Geld. Das ist nicht mehr so. Man kann auch Changes machen und trotzdem weiterhin Geld verdienen. Das ist nicht so, dass man einfach von einem statischen Punkt immer zum nächsten rennen muss, um dann wieder erst irgendwie einsatzfähig zu sein, sondern Unternehmen sind agiler geworden, fluenter geworden. Und ich glaube, das wirkt sich halt auf alle Ebenen und auch alle Rollen aus. Aber diese Beweglichkeit, diese Flexibilität, die muss halt auch ganz oben gelebt werden.
Ja, also
Das ist ultra wichtig.
das würde ich sofort unterschreiben. Also ich bin auch eher der Verfechter, dass wir eigentlich nicht eine Transformation haben, sondern dass wir eigentlich eine stetige Transformation haben. Und man sich vielleicht nicht von heute auf morgen auf links drehen sollte, sondern aber kontinuierlich eben an Themen arbeitet, egal ob das intern, extern, Produkt oder Prozesse sind.
Manchmal braucht es auch radikalen Wechsel. Das ist auch Da sind wir auch bei Emre ein großer Freund von. Wir challengen uns ständig. Wir haben eine ziemlich starke Challenging-Kultur. Die funktioniert.
Jetzt speziell im Tech-Bereich?
Nee,
Oder
generell.
okay.
Generell. Das ist interessant, weil die Unternehmenskultur bei Emre, wir unterscheiden da nicht in Tech und Non-Tech
Okay.
oder wir sind wie sagen wir, unser Hashtag ist One Team, One Dream.
Ja.
Eine Organisation, die versucht, die kleinste High-Performing-Organisation zu sein und die beste Sleep Brand der Welt. Das ist unser ambitioniertes Ziel. Become the number one Sleep Brand in the world. Heute können wir schon sagen, dass wir das im D2C-Bereich sind, aber wir wollen darüber hinaus. Wir wollen auch noch Thema Omnichannel, auch noch in anderen Bereichen wachsen, stärker werden und ja, unseren Endverbrauchern gegenüber einfach auch ein Stück weit das Leben verbessern durch besseren Schlaf.
Ja.
Weil ich meine, das Thema Schlaf, das ist jedem wichtig. Weiß nicht, heute Nacht habe ich zum Beispiel nicht so gut geschlafen. Schlechter Schlaf ist schlecht, wie sagt man so schön, Degradation of Life Quality. Es ist einfach schlechtere Lebensqualität.
Ja.
Und das ist ein Thema, was für jeden wichtig ist, weil es einfach zur
Absolut.
Gesundheit gehört.
Ja.
Und von daher sind wir da arbeiten wir da halt auch mit unseren Teams an einem Bereich, der einfach auch jeden irgendwie berührt. Im wahrsten Sinne des Wortes, auf irgendeiner Matratze
Absolut.
schläft jeder.
Ja.
Und hoffentlich ist es eine Emma. So, genau. Ja, aber auch abgesehen davon, unsere Organisation lebt halt sehr vom Challengen, vom sehr agilen Mindset. Agil nicht im Sinne von Scrum oder Kanban oder wie jetzt nicht so, also nicht diese Denke aus der Softwareentwicklung, wo man Agilität gerne mit Prozess verwechselt.
Ja.
Da geht es nicht drum. Es geht eher darum, in kurzen Feedback-Loops Erkenntnisse zu generieren und dann zu exekutieren, anstatt jahrelange Pläne aufzustellen, die sich dann irgendwie in 60, 70% der Fälle als Fehlschlag oder
Ja,
als Fehler
ja.
erweisen. Wir wollen deutlich schneller iterieren und generell, ich meine, ich habe bei einigen Unternehmen oder in einigen Unternehmen gearbeitet, in der Beratung und danach und kann wirklich sagen, Emma macht, wir machen bei Emma Dinge, die bei anderen Monate dauern, in Wochen und was Wochen dauert, in Tagen.
Ja.
Einfach weil wir voll auf Enablement und Empowerment von Leuten setzen. Keine Approval Boards, keine
Cool.
Don't ask for approval. Eher das ja, gewillt sind, das Risiko, aber auch die Opportunität einzugehen, 10 Sachen gleichzeitig zu machen, die auch manchmal vielleicht sich widersprechen oder chaotisch sind. Aber zwei davon funktionieren und wir haben schnell Resultate im Gegensatz zu, wir konzentrieren uns nur auf eine Sache für dieses Jahr und wenn die nicht funktioniert, dann haben wir ein Jahr vergeudet.
Ja,
Ähm,
absolut.
das, das, das ist so der Kern, das kann man auch sehr schön auf unserer Karriereseite nachlesen, da breiten wir nochmal all diese für uns wirklich bestimmenden kulturellen Werte aus,
Ja.
die Leadership-Dimension bei Emma. Und das ist auch, glaube ich, am Ende so die Secret Sauce der Firma. Das
Ja,
ist,
hört sich so
warum,
an.
warum wir es geschafft haben, in einem Geschäft, das jetzt nicht allein digital ist, trotzdem alle 12 bis 24 Monate uns zu verdoppeln.
Ja,
Also
absolut.
annähernd exponentielles Wachstum
Ja.
in so einer doch, wo man denkt, Matratzen, okay. Also physical goods,
Ja.
physische Produkte zu verkaufen, in den Skalen ist schon, und auch nicht nur Wachstum, sondern eben auch schon irgendwie im dreistelligen, deutlichen, also fast schon vierstelligen, oder anders im Milliardenbereich beinahe. Und in 34 Ländern und das seit 2017 profitabel.
Ja,
Also,
phänomenal. Also
das hat, glaube ich, mit der Unternehmenskultur vor allen Dingen zu tun.
ja, also die Geschichte von Emma. Ich glaube, früher ist es noch Emma Matratzen einfach, oder? Als es in Deutschland gegründet wurde.
Ganz am Anfang war es tatsächlich ein Online-Portal für Matratzenvergleich, das hieß Dormando.
Ah,
Das
okay.
war 2013. Emma kam dann 2015 als Marke und als
Ja.
Produkt auch dazu. Und heute ist Emma Matratze einfach die Webseite und auch die Entity, in der das
Okay.
deutsche Geschäft läuft. Aber wir sind halt auch noch in 33 anderen Ländern.
Ja.
Also Emma Colchón in Mexiko und ja, wie
Cool.
gesagt, es
Ja.
ist eine Vielzahl von Entities, weil es ist auch interessant, Matratzen oder Sleepwear generell. Sehr, nicht nur saisonales Geschäft, sondern auch lo sehr lokales Geschäft. Das heißt,
Okay.
es ist nicht so, dass du unbedingt eine internationale Brand kaufst, sondern du kaufst eine Brand, die in deinem Land bekannt ist. So, und das kriegen wir aber sehr gut hin. Wir sind ein sehr, sehr gutes sehr fähiges E-Commerce-Unternehmen
Ja,
und
ja.
kriegen es halt hin, auch diese Internationalität und die Expansion gut abzubilden. Besser als zum Beispiel amerikanische Konkurrenten, die wir jetzt unlängst überholt haben, die sich auch immer schwer getan haben in der Komplexität von europäischen Märkten, wo wir aber nativ drin gewachsen sind.
Ja,
Ne?
ja,
Das hat den
ja.
Vorteil, wenn man aus einem mitteleuropäischen Land oder zentraleuropäischen Land kommt und dann expandieren will, dann hat man diese Komplexität früh
Ja, ja.
und kann die früh antizipieren und früh in sein Geschäft einbauen. Und das hat uns, glaube ich, geholfen, auch diesen Schritt auf die anderen Kontinente und die große Expansion zu machen.
Cool. Ich würde ganz gerne auf den einen Punkt nochmal eingehen, auf euer Offline-Geschäft. Weil einerseits ihr verkauft physische Produkte, aber ihr verkauft sie seit Tag 1 online. Und jetzt quasi der Schritt wieder in die Retail-Welt, das würde mich mal interessieren. Wie kommt ihr da rein? Und wir hatten es im Vorgespräch schon mal kurz. Würde mich aber interessieren, was macht euch da dann auch so gut?
Also generell erstmal so vom Channel Split kann man sagen, dass wir heute ein Großteil unseres Geschäftes irgendwas zwischen 80 und 90% im D2C über unsere Webseiten machen. Das ist so, wo wir gestartet sind, wo wir enorm skaliert sind und wo wir auch erfolgreich waren. Also wobei das Produkt sehr, sehr gut ist, weil wir gut getestet wurden, weil die Brand auch viel Vertrauen generiert und das einfach rundum gutes Produkt ist und gute Matratzen für uns herzustellen, tatsächlich ein deterministisches Problem ist. Also wir wissen, wie es geht. Und das hat sehr, sehr gut skaliert, aber es gibt noch deutlich mehr Wachstumspotenzial, das wir sehen. Und da sind wir reingegangen, einerseits in die Marketplaces. Also da gibt es ja den einen sehr dominanten, aber man vertut sich, dass man denkt, das sei der einzige. Es gibt durchaus auch sehr regionale Marketplaces noch, die sehr, sehr interessant sind. Gerade in Regionen wie Lateinamerika oder auch in europäischen Ländern gibt es da durchaus noch ein bisschen mehr Auswahl. Da machen wir jetzt auch viel. Und der Offline-Bereich, der ist heute schon präsent. Das ist heute für uns ein B2B-Geschäft, weil das geht dann über Supermarktketten oder über Matratzenlädenketten. Da machen wir heute auch schon mit über 200 Partnern in über 3000 Geschäften haben wir Offline-Geschäft. Wir glauben aber, dass das noch besser geht und dass wir vor allen Dingen unsere digitalen Fähigkeiten, weil wir eben ein Digital Native Unternehmen sind, nochmal deutlich stärker nutzen können, und das besser machen können, als wenn man andersrum anfängt, vom Offline ins Online zu wachsen. Dann tut man sich mit einigen Dingen der Online-Welt schwierig, weil da tut man sich schwer, die wir schon längst gelöst haben.
Okay, aber an welchen Stellen tut euch das gut, wenn man von online in die Offline-Welt geht? Wo könnt ihr dann sagen, mit dem digitalen Know-how könnt ihr optimieren?
Also das eine ist so im Bereich Marketing und wie ich denn tatsächlich Interesse auf das Produkt, auf den Laden, auch auf die Erfahrung quasi auf der Matratze zu liegen und die auszuprobieren wecke. Das können wir digital sehr, sehr, sehr gut. Das können wir heute schon so gut, dass es ja digital Leute dazu bringt zu kaufen. So, und da ist einfach weil viele sagen, wenn man jetzt kauft nicht jeder jeden Tag eine Matratze, deshalb ist das halt auch nicht so unbedingt so ein präsentes Thema, dass man da so recurring buyer wird. Also so, dass schon mal die Fragen im Bekannten- oder im Familienkreis kommen, wie kann man denn Matratze online kaufen, die muss eigentlich doch drauf gelegen haben. Naja,
Wie löst ihr das?
also digital lösen wir das heute schon, indem wir sagen, naja, vom einmal drauf liegen wirst du vielleicht etwas wissen, aber nicht alles. Und für uns ist das vor allen Dingen die 100-Tage-Rückgabemöglichkeit, die wir anbieten. Die Matratze kommt recht klein und vakuumverpackt bei dir zu Hause an mit regulärer Post, mit den regulären Carriern. Und dann kannst du sie 100 Tage ausprobieren, wenn es nicht funktioniert. Dann kannst du sie auch zurückgeben oder du kannst auch noch nachsteuern. Du kannst Matratzen noch härter oder weicher machen, indem du noch Topper verwendest zum Beispiel. Und da haben wir auch in so einem Customer Service zum Beispiel die Möglichkeit, mit Spezialisten quasi im Kundengespräch rauszukriegen, ob da jetzt noch eine Nachjustierbarkeit gegeben ist und ob die Matratze direkt tatsächlich zurück muss. Das ist so, wie wir das heute schon im D2C machen. Wir glauben, im Offline wollen die Leute ja diese Erfahrung machen, darauf zu liegen, dann gegebenenfalls auch treffen Sie eine Kaufentscheidung. Du willst aber keine Matratze nach Hause tragen.
Ja.
Matratze ist ein bulky Product. Das ist nicht besonders praktisch. Es ist
Ja.
groß und schwer. Es ist relativ groß und schwer. Es ist jetzt nicht wie Kleidung, zum Beispiel. Also können wir, es ist, ich meine, das ist trivial, sich darüber, Gedanken darüber zu machen, zu sagen, wir machen hier so einen relativ kleinen Store auf, und wo du dir das Produkt anschauen kannst, Test liegen kannst, und wenn es dir gefällt, dann schließt du quasi einen Kauf ab und kriegst es aber nach Hause geschickt.
Ja.
Du musst es also nicht mit nach Hause schleppen.
Hm.
Und das machen andere Unternehmen auch. Da ist, glaube ich, auch Mr. Spex sehr weit vorne. Dass der Schritt von der reinen Online-Welt eben in die
Ja. Ja.
Offline-Omnichannel-Welt, die machen das sehr, sehr gut. Und das ist für uns eigentlich aufgrund der Eigenart unserer Produkte halt eigentlich ein völlig logischer Schluss, dass das so funktionieren kann und sollte. Und ja, da glauben wir, ist noch eine Menge Potenzial drin. Wir sind, wie gesagt, vor allen Dingen gewachsen über D2C, aber B2B ist auf jeden Fall, und auch dieses und Offline ist, und diese Offline-Online-Konvergenz, wo liegen denn die Vorteile von beiden und wie kannst du sie kombinieren? Das können wir halt heute schon besser, als wenn man da aus der Offline-Welt reinwachsen muss und dann Jahrzehnte von IT-Legacy und technischen Schulden, die man ja auch in der IT leider über Zeit aufbaut, ja, mit sich rumschleppen und einen langsam machen.
Ja,
Genau.
absolut. Ja, nee, sehr verständlich. Also coole Insights, vielen Dank dir.
Gerne.
Ich würde ganz gerne mal auf das Thema eingehen, was du uns heute mitgebracht hast.
Ja,
Ja,
gerne.
das Machtprinzip.
Mach, genau.
Du kannst es besser erklären als ich. Vielleicht willst du mal kurz sagen, was ist das Machtprinzip und ja, wie nutzt ihr das? Vielleicht auch
Ja.
ihr oder du in deiner in deinem, ja, in deinem Doing.
Ja, gerne. Also vielleicht kurze Präambel, ist auch, ich bin seit März diesen Jahres auch für die Alliance, das ist eine Stiftung, Ambassador. Das ist also eine Rolle, wo man quasi ein Ehrenamt in einer herstellerneutralen Industrievereinigung, wo man die sich dafür engagiert, dieses Thema Macht noch voranzutreiben, ist aber nicht kommerziell betrieben. Also ich repräsentiere auch in dem Sinne keinen Anbieter, sondern Kunden, nämlich Emma. So, wir bauen unseren E-Commerce Stack heute neu auf. Wir nennen das Emma Commerce Operating System, Emma COS. Und das ist eine sogenannte Composable Architektur nach Mach-Prinzipien. So, jetzt kann ich mal kurz auf Mach zu sprechen kommen. Mach ist eigentlich eine sehr technische Abkürzung. Steht für die Begriffe Microservices, API First, Cloud Native und Headless. Das sind Eigenschaften von Softwarelösungen, die im Wesentlichen eigentlich nicht neu sind. Die Prinzipien dahinter gibt es seit 15 Jahren. Das ist nichts Neues. Also der Software-Ingenieur in mir sagt, also eigentlich nur alte Prinzipien mit einem schicken Titel versehen und irgendwie auch catchy, dieses Wort Mach, weil das irgendwie auch für Geschwindigkeit steht. Und es bringt genau das. Es soll nämlich alte, monolithische Legacy-Architekturen, die es im E-Commerce vor allen Dingen leider gibt, ablösen durch eben diese neuen Lösungen, die deutlich flexibler zusammenzuschalten sind und wo man sich nicht für einen einzigen Vendor irgendwie für seine gesamte Systemlandschaft entscheiden muss, sondern die eben über flexible Schnittstellen gut miteinander verschaltbar sind.
Hast du mal ein Beispiel? So alte
Ja,
Welt, neue Welt,
ich
genau.
habe da auch eine Blogartikelserie drüber, oder wir haben da eine Blogartikelserie drüber veröffentlicht, was eigentlich unser Haupttätigkeitsfeld gerade ist, nämlich Emma will ja weiter skalieren, weiter dieses exponentielle Wachstum
Ja.
hinkriegen, und das geht mit den alten IT-Systemen, die wir bis vor 2 Jahren hatten, leider nicht mehr, weil die an ihre technischen und organisationsskalierbaren Grenzen kommen. Weil man einfach an so einem Monolithen, der ist hoch gekoppelt, da ist ein Frontend, ein Backend, alles ist hoch integriert, aber durch halt auch ein großes Ding, an dem man schlecht parallel arbeiten kann. Und das hat dazu geführt, dass bei uns viel einfach in sehr viele Hände involviert werden mussten, wenn unser Business Development, also die Märkte vor allen Dingen neue Features brauchten oder Änderungen brauchten, dann war dann, was man dann ja macht, ist quasi abwägen, wie wichtig ist das für den Unternehmenserfolg, für den geschäftlichen Erfolg, wie viel Aufwand ist das? Und dann fängt man das an zu priorisieren. Und auf einmal hat man einen Backlog von einigen hundert oder tausend Tickets und ja, kann seinem internen Kunden, das ist ja auch furchtbar, dass man dann so ein internes Kunden-Lieferanten-Verhältnis hat, dann sagen, ja, in 4 Monaten können wir uns das mal ansehen, was ihr da vorhabt. Das ist alles andere als Business Agil. Business Agil ist, ich habe eine Idee, ich möchte das irgendwie umsetzen und ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Idealerweise mir Toolings gibt, das ich selber machen kann. So, und da wollten wir hin. Und für uns hieß das, eben auf so eine neue Architektur zu gehen, die das erlaubt, die, ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, dieses Convey'sche Law befolgt, nämlich die Skalierbarkeit von Organisationen und technischer Architektur quasi gewährleistet. Heute macht man das halt über einen Zusammenschluss verschiedener Lösungen. Also wir haben das so angegangen, dass wir uns erstmal unser Geschäft angeguckt haben und gesagt haben, was sind denn so die großen, wir nennen es Business Domains, was passiert da eigentlich in unserem Geschäftsmodell D2C? Gartner nennt das Package Business Capabilities, PBC, wir nennen das Business Domains. Das ist im Prinzip die gleiche Idee dahinter, nämlich dass man sagt, hier vorne passiert irgendwas, hier ist ein Online-Store und da ist eine Customer Journey und die fängt irgendwo an bei, da kommt ein Kunde rein und sie sieht sich um und konsumiert Content, der irgendwie Vertrauen generieren soll. Das ist das dann am Ende mündet in einer Kaufentscheidung, die dann durch den Checkout läuft und dann wird eine Order platziert. So, das ist der synchrone Teil, der Customer Journey, wo der Kunde mit uns interagiert und wir ihn halt zum einen überzeugen wollen, ihm aber auch eine möglichst gute Erfahrung bieten wollen in diesem Verkaufsprozess. Und hinten raus, danach fängt ja dann direkt die Supply Chain an. Weil dann wird eine Order generiert, dann die Daten müssen weitergegeben werden. Wir arbeiten viel mit Partnern. In 34 Ländern hat man halt auch eine Vielzahl von Partnern, die für einen herstellen, die für einen lagern, für einen transportieren. Und das muss alles koordiniert werden. Und diese Systemlandschaft, die da entsteht, früher hätte man gesagt, das ist ein großes System und das ist, keine Ahnung, ein ERP, so ein Enterprise Resource Planning Tool. Heute aber ERPs waren sehr schlechte E-Commerce-Stores zum Beispiel. Die waren nicht gut dafür. Wir hatten in der Vergangenheit ein Open-Source-Tool, Magento. Und das kam aber auch an seine Grenzen und wir haben das auch ziemlich, ziemlich stark erweitert in Funktionalität, die immer weiter unsere geschäftliche Entwicklung auch abgebildet hat, aber dadurch halt auch immer mehr technische Schulden aufgebaut hat und immer langsamer wurde, neue Dinge zu machen und immer mehr Aufwand in Bugfixing, in Auflösung technischer Schulden gesteckt wurde, dass man irgendwie so ein Missverhältnis gab, dass man irgendwie 70% der Zeit eigentlich gar nicht mehr fürs Geschäft entwickelt, sondern nur noch versucht, Sachen nicht kaputt zu machen. Und das war der Moment dann vor 2 Jahren, wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt auf diese neue Architektur. Die setzt sich zusammen aus vielen Software-as-a-Service-Leistungen, Anbietern, die man da wählen kann. Da gibt es, und das ist das Schöne an der Zeit, diese alten Monolithen, die hochgekommen sind und erfolgreich waren Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre und da quasi entstanden sind und E-Commerce war nun mal einer der ersten Bereiche, wo man im Internet Geld verdienen konnte, haben sich halt auch bis heute gehalten und deshalb kommen jetzt erst die neuen technischen Prinzipien. Aber es gibt jetzt dankenswerterweise so seit 2020 auch gute Anbieter in dieser, und viele davon sind auch Mitglieder in dieser Mach-Alliance. Und diese Lösungen geben einem dann für ein gewisses Problem halt eine gute Lösung. Zum Beispiel für Order Management setzen wir ein Tool ein namens Fluent Commerce. Das macht Order Management und nur Order Management. Ist kein Online-Store, ist kein ERP, ist Order Management-System. Davor haben wir einen E-Commerce-Backbone von Commerce-Tools. So, anderer Anbieter, trotzdem miteinander verschaltbar, weil da offene Schnittstellen, APIs existieren, die man miteinander verbinden kann. Und so hat man dann so einen Baukasten von Systemen, die man auch über die Zeit mal austauschen kann, weil eben diese Schnittstellen definiert sind, ohne dass man immer das Gefühl hat, dass man, wenn man jetzt was ändert, man eigentlich den Shop schließen muss für Renovierungen und dann in 2, 3 Monaten erst wieder öffnen kann, weil dann erst das neue System steht. Und das gibt uns halt auch die Möglichkeit, diese ja, zukünftig Milliardenumsätze zu verarbeiten und und auch sukzessive besser in Customer Experience zu werden, auch noch weiter zu expandieren und mehr parallel zu machen. Das ist so die eigene, das ist wieder das Thema Business Agilität. Und das ist für uns so der wesentliche Treiber. Das ist keine technische Entscheidung. Mach hört sich erstmal sehr technisch an, sind technische Begriffe, aber am Ende ist es eine Business-Entscheidung.
Das würde ich nämlich gerade mal nachhaken wollen. Inwiefern macht man sich da abhängig von gewissen Playern? Gibt es da Risiken im Sinne der, sag ich mal, Kosten bei so einer Skalierung, wie ihr sie vorhabt, aber auch im Sinne der Ausfälle oder Abhängigkeit?
Das Schöne ist, dass in dieser neuen Software-as-a-Service-Welt geht es ja nicht um Make versus Buy and mich mehr, sondern es geht um Rent and Build. Also man mietet etwas, man ist aber auch nicht der einzige Kunde, also es ist kein Lösungsgeschäft. Das heißt, es wird auch nicht customized für einen selber. Das hat den Nachteil, dass man manchmal ein bisschen länger braucht, um initial irgendwie lauffähig zu werden. Dafür hat man aber auch die Gewissheit, dass die Lösung nicht inkompatibel wird und dass auch Neuerungen, die für jetzt andere Kunden wichtig waren, zum Beispiel man auch von denen profitiert. Ne? Also es ist, diese Software-as-a-Service-Geschichte ist schon wichtig. Ich würde es, für uns ist es das einfach so, dass eigentlich so die genau richtige Kombination aus Flexibilität und auch ein Stück weit nicht alles selber erfinden, nicht jedes Rad irgendwie selber drehen, voranzukommen. Aber also es ist zum Beispiel nichts, was ich für einem Startup empfehlen würde, weil was man dafür braucht, damit diese Dinge auch miteinander verschaltet werden können, ist ein sehr, wie sagt man so schön, sophisticated engineering organization und Kultur. Man braucht also, man muss schon auf modernen Technologie-Stacks arbeiten und halt auch modern Software produzieren können. Und wenn ich jetzt ein Team habe, was zum Beispiel, also was das noch nicht kann, dann tue ich mich schwer, diese Lösungen miteinander zu verschalten. Da gibt es andere Anbieter, die jetzt für ein Startup zum Beispiel besser wären. Man braucht auch so eine gewisse minimale oder kritische Masse überhaupt an Fähigkeiten und an Kapazität, um sowas zu machen. Also mit einem 5-Personen-Team funktioniert das schlecht. Da funktionieren andere Sachen besser. Jede Unternehmensgröße, und Komplexitätsklasse von Unternehmen hat so passende Lösungen. Und für uns ist es jetzt die passende Lösung, aber für ein kleineres Unternehmen würde ich es nicht empfehlen. Vendor-Login hast du angesprochen. Ja, der ist natürlich da, wenn man sich irgendwie auf so einen Vendor einlässt. Der wird aber in der Regel ausgespielt oder ausgeglichen durch die Geschwindigkeit, mit der man live gehen kann. Die sind zugegebenermaßen mit einfachen Märkten. Also wir haben so unterschiedliche Kategorien von Märkten, in denen wir arbeiten. Also wir haben irgendwie die großen europäischen Länder, Frankreich, UK, Niederlande, Deutschland, wo die meisten Transaktionen passieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite Länder wie Chile, Kolumbien und so, wo relativ wenig, das ist noch, sind für uns Pionieren-Märkte. Da ist noch nicht so wahnsinnig viel Geschäft. Mit denen haben wir begonnen, sozusagen. Wir haben angefangen, das auszuprobieren mit niedrigvolumigen Märkten, damit wir selber auch lernen, wie wir das machen können. Aber wir haben die ersten Märkte innerhalb von Wochen umgesetzt.
Cool,
Und das ist etwas, das kriegst du halt auch mit einem Monolithen nicht hin. Weil wir haben innerhalb von Wochen da schon den Online-Store und schon und Order-Management am Laufen gehabt. Nichtsdestotrotz ist es ein mehrjähriges Projekt, sowas zu machen. Aber komme ich wieder zurück auf so eine Charakteristik bei Emma. Also in jedem anderen Unternehmen hätte ich so aus der Beraterbrille gesagt, das dauert 4 bis 6 Jahre, sowas zu machen. Wir machen es in 2 bis 3, also einmal doppelt so schnell. Ist aber halt auch möglich, weil die Technologie es halt auch heute ermöglicht. Und da bin ich sehr dankbar drum, weil das hat mich sowieso immer gewurmt im E-Commerce, dass man da halt immer noch mit so archaischen Architekturen arbeitet, nur weil sie da sind. Aber jetzt mit dank der Machlösung oder auch einfach gibt es einfach viel mehr Player, viel mehr Auswahl, die auch gut Geld damit verdienen. Das ist nicht umsonst. Aber die einen einfach sehr schnell machen. Und ich glaube, nein, nicht immer, aber da gibt es sicherlich auch Edge Cases, aber was oft der Fall ist, ist, dass die Opportunitätskosten normal für Business Development solche Lizenzkosten oft deutlich überwiegen.
Ich wollte es gerade sagen. Also dann hast du natürlich, wenn du skalierst, auch höhere Lizenz- oder SaaS-Kosten. Hast vermutlich auch ein bisschen mehr Partnermanagement. Du musst ja auch irgendwie alle ne, koordinieren und managen oder auch mal nachverhandeln. Aber was du am Anfang auch gesagt hast, dass du so ein Speed bekommst, um auf Business Opportunities auch zu reagieren. Und wenn diese Upside dann gewinnt und du auch weniger Maintenance-Themen hast, wie du eben gesagt hast, dann völlig verständlich.
Und du machst dir trotzdem noch nicht also du hast trotzdem noch die Gelegenheit, mal auf was anderes umzuschwenken und zu sagen, das, wir sind jetzt rausgewachsen, wir müssen jetzt ein anderes Tool irgendwie einsetzen, ohne dass du sagen musst, wir müssen jetzt alles umkrempeln wieder. Du gehst ja per Business Domain dann quasi für uns, sagst, ja, vielleicht brauchen wir ein anderes Order Management. Vielleicht brauchen wir, oder wir haben auch den Fall, in manchen Regionen braucht man zum Beispiel lokale Systeme. China ist so eine Region, da kannst du nicht eins zu eins mit den gleichen Systemen arbeiten, das geht nicht. Hat auch einfach so rechtliche Gründe. Und du machst die halt, du verschließt, also das integriert sich dann in so eine Landschaft trotzdem, ohne das, und in der Vergangenheit wäre das einfach nur hart gewesen, hier ist ein Silo, da ist ein Silo. Und heute verbindet sich das trotzdem.
Na,
Weißt du, und
genial.
dann, da, also das macht jetzt Architektenherz in mir sehr glücklich. Und es ist halt auch noch sehr, sehr gut für unser Business, weil es halt einfach auch deutlich schneller ist, in so einem Modus zu arbeiten. Es macht auch mehr Spaß, by the way. Ne? Es ist wieder, es ist auch für
Ja, absolut.
diese Feature Factory von früher, die hat niemandem Spaß gemacht. Die hat weder demjenigen aus dem Business, der irgendwelche Anforderungen hatte, Spaß gemacht, weil er in der Regel dann Monate darauf warten durfte, dass es dann falsch umgesetzt wird. Noch hat es irgendwie dem UX-Designer oder dem Engineer Spaß gemacht. Heute in diesen integrierten Teams macht das einfach deutlich mehr Spaß auch zu arbeiten.
Ja, das kenne ich. Das ist auf jeden Fall so. Ich habe noch eine
Ja.
andere ganz spannende Frage mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du noch was zu dem Mach-Prinzip hinzufügen
Also
möchtest.
ich glaube einfach nur, das ist vielleicht abschließend dazu, dass das tatsächlich mal wieder zeigt, dass auch an so Business Development, also dass die Technik und dass Technologie und technologische Prinzipien bottom-up die Landschaften umgräbt. Und dass wer sich dort sozusagen schnell adaptiert und schnell das auch antizipiert, der ist auch einfach im Business besser dran. Und für uns hat sich da eine super Gelegenheit geboten und ich kann jedem nur empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Composable Commerce und Mach, weil das ist einfach der USP und der Wettbewerbsvorteil, den man dann gegenüber seiner Competition in Zukunft hat. Genau,
Sehr,
also
sehr verständlich. Ich
es
meine,
ist kein technologisches, es hört sich sehr technisch an, es ist ein Thema auf der gesamten in der gesamten Wertschöpfungskette und auf allen Ebenen. Und ich finde es schon auch irgendwie interessant, dass ein sehr, sehr technischer Term so wie API First auf einmal oder Microservices auf einmal in Vorstandsetagen irgendwie diskutiert wird. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren noch nicht träumen lassen, dass sowas so hoch fliegen kann.
absolut.
Aber es ist genau das, ne? Es ist halt ein Enabler fürs Business.
Ja, das sind die
Und
beflügelten Begriffe heutzutage, ja,
ja,
absolut, in diesem.
und von daher mal wieder Technik krempelt die Welt um und das passiert, sehen wir hier gerade im E-Commerce.
Ja, wieder so ein Paradigmenwechsel, wie wir auch schon mal hier
Ja,
in einem Podcast
absolut.
lange diskutiert haben. Ja, ich möchte ganz gerne nochmal auf ein Thema eingehen,
Ja.
weil scheinbar hast du das gut im Griff dort, und mich würde interessieren, was man in diesem physischen Produkt eigentlich sonst digitalisieren kann. Und du hast im Vorgespräch auch mal davon gesprochen, von einer First Degree Digitalisierung und einer Second Degree
Ja.
Digitalisierung. First Degree ist natürlich am Produkt selbst, euer Unternehmen aufzusetzen, funktionsfähig, systemisch abzubilden. Und dann Second Degree, geht das dann schon für dich in Richtung Softwareanbieter zu sein? Softwarelösungen für
Ja,
andere
das
bereitzustellen?
ist die Königsklasse davon, ne? Aber im Grunde, ich weiß jetzt gar nicht, ob da irgendwelche Trademarks auf diesen Begrifflichkeiten liegen. Ich habe das irgendwann mal für mich irgendwie so getauft, weil für mich halt, wenn man ein Produkt hat, etwas, was man, oder eine Dienstleistung, dann gibt es halt einmal das Produkt selber und die Dienstleistung, an der sich der Kunde erfreut. Und es gibt alles drumherum, was benötigt wird, um die zugänglich zu machen. Oder um das Produkt auszuliefern, es bestellbar zu machen, es zu haben und zu verkaufen. Und das ist so für mich eben diese Unterteilung. First Degree ist das eigentliche Produkt und Second Degree ist alles drumherum. Und was wir tatsächlich sehen und was immer mehr sehen, das hat auch der große Marktplatzbetreiber vorgemacht, das habe ich auch dann selber firsthand in Berlin bei dem Fashion Retailer gesehen, ist diese sind diese Plattformstrategien. Also ich baue, was ich brauche, um mein Geschäft zu möglichst effizient und IT-gestützt zu betreiben. Und dann ist die nächste Überlegung, oder muss ich mir früh überlegen, dass ich das quasi mehr mandantenfähig mache und das als Dienstleistung als andere anbiete. So. Und da sind wir dann bei, am Ende sind die, ja, sogar manche Cloud Hyperscaler so entstanden, ne?
Ja,
Also AWS ist
stimmt.
so entstanden. Ja, und diese Plattform, das ist natürlich die Königsklasse sozusagen von Second Degree Digitization. Das ist schon ziemlich gut und das ist, glaube ich, auch nur eine Frage, die sich jedes Unternehmen stellen sollte, weil früher wurde dann gesagt, das ist nicht kein Geschäft, machen wir nicht. Wir kaufen IT ein, zack, fertig, unser Produkt ist das, unser Kunde
Ja.
ist das und da wird nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, jedes Unternehmen, was irgendeine Fähigkeit hat, die es erfolgreich macht, sollte darüber nachdenken, ob es diese nicht tatsächlich auch als Dienstleistung oder als Produkt sogar produktisieren kann
Ja.
und die anderen anbieten kann. Ich habe gesagt, wir sind ein sehr gutes E-Commerce-Unternehmen. Das ist auch etwas, wo wir drüber nachdenken, ob wir da nicht tatsächlich auch Anbieter werden wollen für sowas.
Ja, also du
Und
gehst.
dann haben wir den Bereich der erstgradigen Digitalisierung. Da machen wir viel Research und Development. Da haben wir auch letztes Jahr ein Produkt präsentiert, eine smarte Matratze. Das ist die Emma Motion. Dieses Jahr kommt auch noch mal ein anderes Produkt so ein bisschen raus, was in einer Partnerschaft entstanden ist. Die Grundhypothese ist, dass eine Matratze ja ein gewisses Liegeprofil hat, aber man sich ja im Schlaf dreht. Das ist völlig normal und zwischen, was weiß ich, 10 und 90 Mal ist völlig normal pro Nacht. Und ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie richtig abgespeichert. Das ist nicht ganz mein Metier, aber es ist halt irgendwas, was völlig normal ist, dieses sogenannte Toss and Turn. Was eine Matratze ja eigentlich tun soll, ist quasi die Wirbelsäule zu stabilisieren und möglichst horizontal zu halten, damit das eine schonende Haltung für den Körper ist. Deshalb gibt es auch Wendematratzen mit unterschiedlichen Liegeprofilen, ob man jetzt irgendwie mehr Bauch- oder mehr Seitenschläfer ist oder Rückenschläfer. Vor allem Rücken- und Seitenschläfer gibt es ja. Aber man kann so eine Wendematratze schwierig unter jemanden drehen, ohne dass der aufwacht. So haben wir uns also überlegt, dass man eigentlich in die Matratze Zonen einbauen kann, die unterschiedliche Höhen haben können. Und da haben wir experimentiert, mit die smart zu machen, also auszumessen, wie liegt derjenige drauf und dann die Höhe des Schaums in der Matratze anzupassen, ohne denjenigen aufzuwecken. Das ist die.
Ach so, dynamisch.
Genau.
Nicht quasi
Nee,
nachbessern mit
genau, aber
irgendwelchen Füllungen, sondern im Sinne von dynamisch nachts
nachts,
on
genau, nach jeder
demand.
Drehung quasi nachsteuern, aber
Ja.
ohne dass du was hörst.
Ja.
Vibrations- und geräuschlos und auch in einer Geschwindigkeit, die sehr behutsam ist, um eben den Schlaf nicht zu stören.
Ja.
Und über sowas denken wir nach und forschen. Das ist tatsächlich eher noch Forschung als schon fertige Produkte. Aber nichtsdestotrotz finden wir, dass das ein super interessantes Feld ist, weil also diese Grundhypothesen über Schlaf. Da gibt es sehr viele, mit denen man viel machen kann. Und wir haben auch ein Sleep Research Team im Haus, wo also auch Neurowissenschaftler für uns
Schlaflabor,
arbeiten.
kann man sich darunter
Ja,
vorstellen?
genau. Wir haben auch
Okay.
unser eigenes
Ja.
Schlaflabor und da arbeiten wir auch mit Universitäten. Jetzt hatten wir letztens, war das vor einigen Monaten, ein Sleep Research Summit mit Schlafforschern von unterschiedlichen Universitäten, wo wir halt sehr aktiv in dem Feld sind. Es ist zugegebenermaßen heute noch nicht das große Geschäft, weil wir da halt, das ist halt auch das Pionierarbeit, was wir da machen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist es total lohnenswert, weil ich meine, wenn man sich mit so radikalen und vielleicht auch disruptiven Ideen nicht auseinandersetzt, dann wären halt auch andere Dinge, die wir heute für selbstverständlich halten, halt nie passiert.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob wir alle mit einem Siemens S6-Telefon irgendwie noch oder mit einem Nokia 3210 irgendwie noch durch die Gegend laufen wollen
Ja.
würden heute. Ich glaube, bin auch überzeugt davon, dass da noch viel passiert, und dass wir da, also Emma auch eine führende Rolle in dem Bereich haben wird.
Ja, also dieser Sleep-Tech-Bereich, ich
Richtig,
meine,
genau.
viele kennen die Schlafanalysen mit dem Handy auf dem Nachttisch oder also in dem Bereich, glaube ich, ist auch das Interesse groß, weil wie du sagst, jeder ist damit in Berührung.
Jeder hat das Thema, genau.
Na?
Jeder.
Sehr cool. Dann dazu von dir noch was zu ergänzen. Also ich finde das ja super spannend, was man so an einem physischen Produkt Geiles machen kann.
Ja.
Aber.
Ja, also ich glaube, wenn ich würde da einfach auch noch mal irgendwie so, da passiert halt auch einiges bei uns, und wenn
Ja.
da Dinge sozusagen spruchreif sind und man da was halt drüber erzählen kann, dann würde ich mir vielleicht auf Wiedervorlage legen, euch das mal da auch zu erzählen. Oder ihr kommt auch mal
Gerne.
vorbei bei uns im Office, wenn es was zu zeigen gibt.
Ja.
Genau, aber ja, also das Interessante ist halt einfach für uns, dass wir das. Oder für uns wichtig ist, dass wir das Thema vollumfänglich verstehen wollen. Wir sind nicht einfach nur eine Matratzenfirma.
Ja.
Wir sind wirklich auch tief in der Schlafforschung drin. Wir wissen, wie man sehr gute Matratzen baut. Das kriegen wir auch regelmäßig quasi gespiegelt von den Testinstitutionen weltweit.
Ja.
Wir scheinen das ganz gut zu können.
Ja.
Und sind halt dem heiligen Gral sehr guten, ja, eines sehr guten Schlafes quasi auf den Fersen damit.
Ja.
So.
Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Auch tolle Wortwahl, auch wie du eben gesagt hast, One Team, One Dream, das passt natürlich auch nett. Also da kann man schon schöne Sachen draus machen. Und ich muss sagen, für mich oder uns als ja, IT-Strategieberater, aber dann auch Implementierer, ist das halt wie, ja, also wie, ne, wie sagt man so schön, wie Gold in den Ohren? Ist auch egal. Aber das wollen wir natürlich hören. Und sowas
Ja.
beraten wir natürlich auch. IT dann nicht nur zu dem nötigen Übel da vegetieren zu lassen, sondern es zum Enabler zu machen, aber vor allem zum Business Enabler und vielleicht irgendwann sogar zu dieser ja wirklich offensichtlichen, zum offensichtlichen Profit Center.
Ja, also ich bin so froh, dass irgendwann hat es ja, ich glaube, das kam, ich weiß nicht, wie lange es genau her ist, ob es jetzt schon 10 Jahre sind oder eher so 8, aber irgendwann gab es halt diese Umwidmung auch, und es wurde andere Wörter auf einmal benutzt.
Ja.
Früher war alles IT. Und IT musste billig sein, IT sollte aus
Ja.
der outgesourced und nearshored irgendwie am
Ja.
liebsten als Utility aus der Steckdose kommen.
Ja.
Und so bloß das Business nicht irgendwie langsamer machen. Und irgendwann hat man aber begriffen, IT ist das Business. IT erzeugt Umsätze, erzeugt Value Streams.
Ja.
Und dann hieß es auf einmal Tech. Und dann hat man sich Tech-Unternehmen angeguckt und gesehen, huch, die sind ja über alle Maßen erfolgreich, und huch, auf einmal sind die wertvollsten Unternehmen der Welt sind nun mal Tech-Unternehmen. Und was können wir uns denn von denen abgucken?
Absolut.
Und das ist sehr wertvoll. War für mich auch eine sehr dankbare Erfahrung, weil in der Vergangenheit immer alles auf Effizienz geprügelt wurde und auch in der Beratung alles prozessorientiert. Und für uns zum Beispiel ist auch so ein Thema. Prozesse sind gut, weil sie strukturieren. Aber was sie nicht wirklich fördern, ist Ownership, oder dass man sich halt, dass man Dinge sich aneignet, also wirklich aneignet.
Ja,
So, es
ja.
gibt kein gutes deutsches Wort leider für Ownership, aber also dass man wirklich sich dafür verantwortlich
Ja.
fühlt, und es versucht, sich zu eigen zu machen. So. Und das haben wir heute viel mehr. Ne? Diese Ownership, die ist einfach durch auch diese neue, mehr auf Intrinsik gepolten Modelle, wie man zusammenarbeitet, viel mehr gegeben. Empowered Product Teams
Ja,
ist
ja.
genau das. Ich baue Teams, die intrinsisch motiviert sind, das beste Produkt für ihren Kunden zu bauen.
Ja.
Und weg von dieser Arbeitsteilung nach dem Motto, da macht jemand Marketing, da macht jemand UX, da macht jemand, und das sind alles unterschiedliche Teams, und die spielen alle den Ball von links nach rechts. Was man vor allen Dingen dann erhält, sind viele Bälle in der Luft.
Ja.
Aber keiner, der irgendwie ein Tor macht.
Ja.
Und das ist
Ja.
irgendwie schade. Und ich bin sehr froh, dass es heute anders ist. Und es macht einfach auch deutlich mehr Spaß.
Und auf dem Weg sind halt auch viele Unternehmen noch. Genau
Ja.
da treffen wir uns auch, unsere Kunden, ne? Und bringen die quasi auf den Weg, da in solchen Teams zusammenzuarbeiten und mehr Product-Centered, Customer-Centered zu arbeiten.
Es ist aber
Also,
vor allen Dingen ein kultureller Wechsel.
ja.
Es hat wenig mit Prozess zu tun auch. Es gibt ja auch diese Sackgasse, dass man dann denkt, wenn man Scrum eingeführt hat, sei man agil. Nein, gar nicht.
Also sage ich jetzt
Völlige
nicht, dass.
Sackgasse, leider. Aber ja, es hat halt, es ist ein Kulturparadigmenwechsel, der da einzieht und der dankenswerterweise jetzt auch überall verstanden wird. Es sind nicht mehr nur die Tech-Unternehmen, sind nicht mehr nur die different animals, sozusagen. Es ist jetzt bei jedem auch wirklich angekommen, dass man sich mit Tech auseinandersetzen muss.
Ja, und ich sehe es persönlich halt eben oft auch gerade bei den Unternehmen, wo Investoren mit dabei sind, wo es entweder um neue Funding-Runden geht oder auch im Private Equity-Bereich, wo es um Skalierung geht, wo wirklich darauf geachtet wird, dass so eine Strategie in place ist. Ja, dass man genau eben die Tech zum Business Enabler oder sogar zum Umsatztreiber
Ja.
macht. Ja, also sehr, sehr cool. Sehr spannende Insights. Ich habe eben schon mal
Happy to share,
so ein
genau.
bisschen auf die Uhr geschaut. Also ich finde aber, eigentlich müssen wir noch eine zweite Session machen. Du hast sehr, sehr viele spannende Themen. Ich würde dich ganz gerne abschließend fragen, wo kann man denn eure Innovation sehen oder wo kann man dich finden, Emma finden, für die Zuhörer und Zuschauer?
Ja, also ich glaube, was interessant ist, um wirklich ein Gespür dafür auch zu bekommen, was wir so tun, auch in Tech, ist unsere Karriereseite. Das ist team.emma-leap.com. Dort kriegt man einmal sehr schön dargestellt eben diese Leadership-Dimensionen, die für uns absolut kulturschaffend sind und wirklich so der Kern des Unternehmens darstellt, auch weit über Tech hinaus. Und wir sind heute schon auch ein Unternehmen, wir sind 900 50 Emmys, also wie wir uns selber nennen, in 5 Lokationen von Mexiko bis nach Shanghai.
Cool.
Also mit den Hauptoffices eben in Frankfurt, in Manila und in Lissabon. Also wir sind auch durchaus schon etwas gewachsen. Unser Ziel ist aber eben irgendwie smallest high-performing Team zu sein. Und auf der Karriereseite kann man sehr viel darüber auch erfahren, wie wir so intern funktionieren. Was für viele, also auch welcher Typus bei uns erfolgreich ist. Das ist auch nicht für jeden was, muss man sagen. Da sieht man aber auch zum Beispiel wir haben jetzt kürzlich auch unseren Tech-Blog dort gelauncht. Dort kann man auch diese Artikelserie, von der ich vorhin sprach, lesen. Und da gehen wir sehr tief rein. Also da erzählen wir wirklich so in 9 verschiedenen Artikeln auch, welche Lösungen wir warum gewählt haben. Im Wesentlichen haben wir da eigentlich unsere Architekturdokumentation quasi veröffentlicht. Also wir arbeiten mit Architecture Decision Records, das ist so ein Format, was man halt im Engineering benutzt. Und im Grunde, also wenn man mal die Konfigurationsebene unten wegnimmt, haben wir eigentlich genau die
Cool.
veröffentlicht. Einfach damit man auch weiß, worauf man sich einlässt, wenn man bei uns jetzt zum Beispiel als Software-Engineer anfängt. Und ja, also da findet man viel über uns. Ja, das ist auch der Punkt, wo man mich dann quasi mich auch findet und ansonsten aber auch gerne über LinkedIn kontaktieren. Ich bin da recht responsiv, nur nicht bei Cold Calls von irgendwelchen Sales Pitches. Die ignoriere ich konsequent, weil das ist einfach nein. Genau.
Wer
Aber
kennt's nicht?
ansonsten, auch wenn es um tiefere Einsichten geht oder sowas ab und zu. Ich war ja jetzt auch ein paar Konferenzen, da kann man auch die Mitschnitte sehen oder die Folien sich angucken. Das
Super.
versuche ich immer relativ transparent zu machen. Das ist ja auch die schöne Sache im Tech, dass wir alle darüber sprechen können, was uns so bewegt und was und da relativ viel Community und wenig Konkurrenz ist. Weil
Sehe ich auch
alle
so.
gefühlt durch die Branchen dieselben Probleme haben. Und
Das stimme ich absolut zu. Und deine LinkedIn-Seite, dein Blog etc., das werden wir auf jeden Fall auch hier verlinken. Kann dir da nochmal reinschauen.
sehr gern.
Super. Ja, und hast du uns gegebenenfalls auch noch eine Empfehlung mitgebracht? Jemanden, den du in unserem Podcast-Format gut sehen würdest?
Ja, also das zum einen, aber zum anderen auch noch eine andere Empfehlung, nämlich im Tech, wir haben es gerade angerissen, ist es wichtiger denn je, Netzwerke zu haben und also diese professionellen Netzwerke zum Austausch zu haben und zu pflegen und zu nutzen. Ich bin in einem davon drin, da wäre dann auch meine erste Podcast-Host, quasi Gastempfehlung. Das ist nämlich die Alpha-List vom Tobias Schlottke von den Online-Marketing-Rockstars. Eine Community von einigen 100 europäischen CTOs. die einfach wahnsinnig wertvoll ist, weil man dort völlig mit offenem Visier Fragen stellt und diese wahnsinnig gute, hochqualitative Antworten findet oder einfach mal mit einem kurzen Call mit einem anderen CTO macht, einfach um so Ideen-Ping-Pong zu machen, ohne irgendwelches Sales-Interesse. Was ja echt auch schwierig ist. Und das Tolle ist, dass es eben diese Communities sind, auch in denen man heute lernt. Heute macht man das nicht mehr über Zertifizierung und Konferenzteilnahmen und irgendwie sowas, was irgendwie vor 10 Jahren oder 15 Jahren wichtig war, irgendwie Papier für die an die Wand zu hängen, zu sammeln. Das gar nicht mehr. Heute passiert das alles über, also Blog lesen oder Medium-Artikel, Dinge, die Firmen publizieren. Die Tech-Player sind ja auch sehr, sehr gut da drin, ob es jetzt ein Airbnb oder ein Spotify ist, ist alles nicht unbedingt, das sind sehr spezielle Probleme zum Teil. Es kann trotzdem sehr inspirierend sein. Aber eben auch diese Communities, in denen man dann diese Ideen spiegeln kann und auch das Beste für sich selber rausziehen kann, sind ultra wichtig. Da gibt es jetzt diese eben von Tobias Schlottke, den ich auch empfehlen würde als Podcast-Gast. Aber es gibt auch deutlich mehr. Also es gibt dann Communities zum Thema Continuous Integration, Continuous Delivery, wo man einfach nur einen Eintrag quasi auf einer Webseite stellt und schon ist man da in einem Expertengremium, wo dann Terraform und Kubernetes diskutiert wird und zum Teil auch kostenloses Debugging an Konfiguration mit einem passiert. Das ist schon richtig cool. Das passiert dann auch in einer sehr einfach konsumierbaren Art und Weise. Das ist dann ein Slack-Space, wo man dann mit Leuten spricht. Das Gleiche machen wir jetzt auch gerade mit der Mach-Alliance. Da gibt es jetzt auch quasi einen Slack-Space, wo man sich austauscht mit den Mach-Leuten. Und diese Communities sind super wichtig zu haben, und da bin ich wieder ganz am Anfang, glaube ich, bei der CTO-Rolle ist es halt eben nicht mehr genug, den Anbietern zu vertrauen. Man muss schon echt im Detail verstehen, was da passiert. Und das kann man halt auch ganz gut über so Sparring mit anderen,
Ja,
solange sie einem
absolut.
nichts verkaufen wollen.
Absolut. Machen wir zum Beispiel auch im Bereich Flutter, wo wir seit mehreren Jahren ja auch im Slack-Channel mit dabei sind und einfach was
Ja,
mitbekommen, ja,
super, super
mitdiskutieren kann.
wichtig, diese Communities.
Ja.
Zweite Podcast-Gastempfehlung wäre der Eric Bowman, mit dem ich zusammen bei Zalando gearbeitet habe. Einfach weil er quasi für mich der Guru, was Engineering Leadership angeht ist. So ist einfach, der hat eine in sich wahnsinnig gut funktionierende und stimmige Engineering-Kultur. Und ich hoffe, er schreibt irgendwann mal ein Buch.
Sehr
Weil das wird ein sehr, sehr gutes Buch sein.
gut, das kann er dann hier promoten. Aber im Sinne von Tech-Teams führen,
Führen, intrinsisch
Motiv.
motivieren, was Do's und Don'ts sind, Pitfalls, was man welche Organisationsgrößen gesund sind und funktionieren, wie man zu einer soliden Diskussionskultur kommt und Entscheidungskultur in Teams, also wie treibe ich den Reifegrad meiner Teams halt auch irgendwie, und wo muss ich halt, also Autonomie ist ja auch immer so ein, oder Autonomy im Sinne von Motivation 3.0 ist ja auch immer so ein sehr gern genutzter oder so ein hehres Ziel, aber ich habe halt auch viele Organisationen gesehen, die waren mit Autonomie überfordert. Und stellt sehr hohe Anforderungen an den Reifegrad der Organisation. Und ich glaube, sein Modell und seine Ansichten sind einfach waren sehr, sehr stimmig. Ich glaube, da kann man viel lernen, mit ihm zu sprechen.
Cool, super, vielen Dank auch für die Empfehlung.
Sehr gerne.
Dann, genau, würde ich das Wrap-up machen. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat echt Spaß gemacht und super lehrreich, super insightreich. Und in dem Sinne auch an alle Zuhörer und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sind wie immer zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen bei Apple Podcasts, Spotify und Google, sowie mit Video auch auf YouTube. Und natürlich ist der Podcast und alle Beiträge von Andreas und mir auch auf unserem LinkedIn-Channel bei DVC Digital Venture Consultants zu finden. Danke fürs Zuhören
Danke dir.
und danke dir.